Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gute und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion. Die Eintracht im Herzen und im Ohr und auch andersrum. Ihr wisst, was ich meine. Die Stimmung ist etwas gedrückt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und trotzdem müssen wir drüber sprechen, was uns alle sehr beschäftigt hat am Wochenende und was jetzt noch kommt am Wochenende. Und wie immer bin ich nicht allein, denn bei mir ist auch der Matthias. Gude.
Gude, Emanuel.
Und unser Mann in Thailand, der Marco. Hi, Marco.
Hi, Gude.
Ja, dann kommen wir eigentlich direkt mal ohne Umschweife zu unserem Rückblick auf St. Pauli-Spiel. Ich bin auch im Urlaub, hatte sehr gute Laune, setze mich vors Handy, habe danach sehr schlechte Laune, wie wahrscheinlich alle anderen auch, unabhängig davon, wo sie sind oder waren. Und meistens beginnt ja Matthias als Stadiongänger mit der Runde, aber heute würde ich einmal Marco fragen, sag mir mal deine Gedanken zum Spiel.
Ja, ich bin ein bisschen später ins Spiel gekommen. Das 1-0 habe ich gar nicht gesehen, also im Nachhinein erst. Da habe ich gedacht, ah, ja gut, es geht gut los. Als ich eingeschaltet habe, stand es 1-1, ich habe mich gewundert. Ja, aber dann der weitere Verlauf. War das wieder so ein typisches Spiel, wo einfach nichts geht. Ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden spielen können und wir hätten nicht gewonnen.
Was hätte Toppmöller anders machen können sollen? Oder ich will die Frage gar nicht so geschlossen stellen. Hätte er überhaupt was anders machen können? Was sagst du zur Aufstellung und zu den Einwechslungen und wann die Einwechslungen kamen? Marco nochmal.
Das ist schwer. Weil da hängt zu viel zusammen. Also da Batshuayi ist ein Boxspieler. Toppmöller mag das aber nicht. Bei ihm müssen die Stürmer auch arbeiten. Da geht's schon mal los. Ich weiß nicht, ob das ihm, also Batshuayi, so wirklich hilft und ob man ihm damit einen Gefallen tut. Auch die Flügel, Bahoya und Knauf, ich glaube, die Gegner haben sich darauf eingestellt. Die machen einfach dicht und lass die anlaufen. Das ist, wir prallen da ab. Da geht nichts. Man hat es gesehen nach den Einwechslungen von Uso und Jaby. Diese Kreativspieler haben dem Spieler einen gewissen Impact gegeben, dass der vorher nicht da war. Eine andere Idee ist aber eigentlich nicht Toppmöllers Idee praktisch nach dem Götze-Ausfall gewesen. Wie schnell jetzt er seine Spielweise umstellen kann und ein anderes Konzept fahren kann und auch die Spieler das begreifen, kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann Toppmöller in dem Punkt nachvollziehen, wenn er das Gefühl hatte, das greift nicht so schnell. Ich gehe auf das Altbewährte. Dann musst du es probieren. Frage ist aber, warum hat man nicht früher einen Plan B und C entwickelt?
Frage würde ich direkt mal, ja, guter Impact, sehe ich auch so. Ich kann sogar verstehen, dass man mit einem altbewährten System ins Spiel geht, obwohl man schon weiß, auf welchen Gegner man da trifft und die das ja sehr, sehr, sehr defensiv angehen und einfach sehr kompakt sind, sodass die tiefen Läufe kaum möglich sind, weil du einfach keinen Platz kriegst. Also für Bahoya und Knauf bringt ihnen die Schnelligkeit wenig. Aber dann die Frage einmal weitergespielt an dich, Matthias. Wie bewertest du den Zeitpunkt der Wechsel vor allen Dingen?
Ja, ich denke, jeder wird jetzt im Nachhinein die gleiche Meinung haben. Man hätte früher gerade JB in die Zentrale zu ziehen, war dann wirklich der Knacker, der nochmal was verändert hat, muss ich sagen. Deswegen ist ja auch schon immer mein Take, dass JB für mich ein zentraler Mittelfeldspieler ist und da seine Stärken hat und auch Kreativität hat. Auch Uzun hat mir diesmal sehr gut gefallen, hat sich auch da mal reingehangen. Das Anlaufverhalten, da würde ich Marco wieder besprechen, vom Etikett ist immer noch ein Dorn im Auge bei mir und auch generell war sein Spiel für mich wirklich schwach. Ich weiß, auf einzelne Spieler jetzt zu gehen, das ist immer Quatsch und Etikett. Ohne Etikett wären wir nicht in dieser Position, die wir jetzt sind, aber das Spiel jetzt, das war für mich, das war kein gutes Abschiedsspiel in unserem Stadion für mich. Ja. Bahoya ist einfach im Moment im Loch. Da funktioniert einfach sehr wenig. Und natürlich, was ihr sagt, ja, wenn man keine Meter vor sich hat auf dem Spielfeld, dann nützt die Schnelligkeit gar nichts. Das hatten wir ja schon auch in den anderen Folgen. Andererseits, manchmal ist Knauf durchgebrochen. Da hat dann nur der letzte Pass dann wieder gefehlt, wie so oft. Das hätte auch funktionieren können. Also ich habe mir die volle Breitseite gegeben. Ich war live im Stadion. Hab mir das Spiel heute noch mal im Real Life angeschaut. Also ich habe mir es dann wirklich angetan und
Kleiner Masochist.
ja, schon so ein bisschen. Ja, auch in schlechten Zeiten. Ja, ja, das Ganze hat mich wieder so ein bisschen neutraler auf das Spiel sehen lassen. Ja, die Mannschaft hat doch viel versucht, aber es einfach nicht hinbekommen. Ja, im Nachhinein klar, hätte man vorher den Wechsel machen müssen oder vielmehr die zwei Wechsel, drei, je nachdem. Beim Tor von Batshuayi habe ich direkt an Emanuel gedacht, ja, weil er diesen einfach, der macht die in der Box halt, einfach kalt, schnäuzig, krasse Qualität. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, am Anfang kam er rein und hat es so ausgesehen, als ob er fast 1:1 die Position da auf der Außen besetzen sollte. Wo einmal hat er dann wirklich so mit beiden Händen nach rechts und links gezeigt, welchen Mann er denn jetzt anlaufen soll. Das hat mich dann schon irritiert, ja. Also wenn ein Spieler mit dieser Erfahrung auf dem Platz steht und mehr oder weniger nicht weiß, wohin, das wäre jetzt ein Punkt für alle Dino-Hater,
Es wurde ihm mitgegeben, ja, genau.
unabhängig davon, geht es mir ehrlich gesagt tierisch auf den Sack, dass jetzt nur wieder komplette Breitseite gegen Dino geht. Also das ist mir einfach zu billig und das ist auch Stammtischgelaber.
Ich finde, dafür sind wir ja nicht hier. Finde ich auch gut, dass du das nochmal betonst und immer auf das Einzelne gehen oder auf Einzelspieler oder nur auf den Trainer, weil irgendwie sich die Wut kanalisieren muss. Ist wirklich zu billig. Ich denke aber, also was ich nicht verstanden habe im Speziellen war, dass man noch mal eine Viertelstunde in der zweiten Halbzeit hat ins Land gehen lassen, um quasi mit demselben, das ist so derselbe Versuchsaufbau. Wenn du jetzt so an die Schule denkst, du baust denselben Versuch noch mal auf, denkst aber, dass du auf ein unterschiedliches Ergebnis kommst. Also ich fand es dann schon bedenklich in der ersten Halbzeit teilweise, da waren bestimmt 5 Chipbälle ins Aus, ins Nichts. Und vorher war halt Ball nach links und rechts geschiebe. Und dass ich dann sage in der Halbzeit, ich lasse es jetzt mal so und dann gucke ich noch mal eine Viertelstunde, was passiert. Das fand ich ein bisschen, das finde ich, da hätte ich mir mehr Mut gewünscht, dass da vorher die Wechsel kommen. Das wäre eigentlich wieder so ein prädestiniertes Mario-Götze-Spiel gewesen. Gut, den können wir uns nicht mehr backen. Das ist jetzt so, der ist verletzt. Aber dass Can Usun irgendwie dem Spiel einen Impact geben kann, das war eigentlich offensichtlich, fand ich. Und das hätte ich mir früher gewünscht. Und dass du auch dann mal so einen Brechstangenstürmer wie den Batshuayi reinbringst, damit du halt auch flanken kannst. Flanken ist nicht das Ding von St. Pauli. Also die sind nicht gut im Flankenverteidigen. Dass du die dann einfach früher beschäftigst mit Dingen, die sie nerven und wo sie nicht so gut sind. Und klar, Batshuayi hat dann noch dieses Handtor gemacht, aber mit ein bisschen Glück springt der Ball dem halt nicht an die Hand und dann macht er da 2 Tore in dem Spiel. Genau, weil das dann gefragt ist, ja. Das hätte ich mir einfach gewünscht. Und ich finde den
ja,
Vorwurf kam. Ja.
Batshuayi kam ja schon zur Halbzeit, oder? Mensch.
Ja.
Ja. Aber wir haben uns erst spät auf Flanken verlegt, finde ich. So war mein Eindruck. Ja.
Mir kam die einfach zu ähnlich aus der Halbzeit, ja. Es ist einfach, wir machen mal so weiter. Ja, so sah das aus. Ich habe gerade eine Ansage bekommen und gehe jetzt auf den Platz und das Team, für mich muss das Team sich auch da zusammenschwören und da rausgehen und sagen, so, jetzt geht's los, Jungs. Und dann auch gerade, dann reicht eigentlich auch so ein Wechsel mit einem Stürmer oder mit einem zweiten Stürmer. So kann man auch einfach da rauskommen. Habe ich echt Probleme mit, ja. Also weil ich auch eher, wenn ich selbst gespielt habe, Mentalitätsspieler war oder bin. Und das verstehe ich gar nicht, ja. Das sind dann, diese Leader sind dann noch, also so ein Robin Koch hat für mich ein gutes Spiel gemacht, aber der fehlt mir dann einfach. Oder auch ein Kevin Trapp muss das machen. Der muss dann sagen, Leute, jetzt gehen wir da raus und hauen die da weg.
Aber das ist halt schwer, diese Typen zu finden. So ein Effenberg existiert heute praktisch
ja.
nicht mehr.
Nein, aber ich das mein, muss auch der Anspruch von Kevin Trapp sein.
Ja, ich finde, also im Live-Kommentar bei der Zone, das fand ich schon ein bisschen, also sichtbar kann Kevin Trapp natürlich irgendwie seine Leute anstacheln und so auf dem Platz und natürlich im Kabinengang und so weiter, aber er hat da natürlich wenig Einfluss auf das Spiel an sich. Also du kannst,
aber der kann das in der Halbzeit machen.
Ja.
Ja, aber es ist ja auch manchmal entscheidend, ein Signal auf den Platz zu senden. Das zum Beispiel Christensen, das war schon die Nachspielzeit, glaube ich.
Ja.
Das ist ein Signal, dass du nach der Halbzeit setzt, direkt eine 46. Minute knallst du dann eben doch um. Das ist so ein Signal.
Ich würde ein gutes Stichwort, zwei Sachen noch ergänzen, von denen ich sage, dass ich sie echt, dass sie so einfach gegen uns gelaufen sind. Das soll keine Entschuldigung sein für diesen Auftritt oder so, die Leistung der Mannschaft soll dadurch nicht schön geredet werden. Aber ich werde es nie verstehen. Es ist, es sind 96 Minuten angezeigt, also 6 Minuten Nachspielzeit. Die Aktion Christensen an der Außenlinie dauert in An- und Abführung 1,5 Minuten und der Typ pfeift 16 Sekunden nach der 96. ab. Verstehe ich nicht. Konnte er nicht vorher wissen, dass das passiert? Also dann muss das eigentlich bis 97,5 laufen lassen. Das sind zumindest nochmal zwei lange Bälle. Also hat mich tierisch genervt, auch wie St. Pauli aufgetreten ist. Ganz eklig da auf dem Boden gesessen. Also das hatte wirklich so Italien-Nationalmannschaft-Vibes, also echt ätzend. Und was man, was ich auch echt bitter fand, war das 2-1, also bei Bahoya rettet, richtig gut. Und durch einen doofen Zufall rollt der Ball dem Typen nochmal vor die Füße und der schießt den wirklich genauso an der Fußspitze von Tuta vorbei rein. Also das war schon dann, glaube ich, der zweite Torschuss. Und ja, jede Mannschaft, so wie wir auch, können mit dem ersten Torschuss irgendwie ein Tor machen. Das finde ich dann fair enough. Gut, erster Angriff von Kiel, 1-1, bitter, schönes Tor. Aber dass dann der zweite auch noch genauso sitzt, unter der Prämisse, dass auch noch Larsson so sau ohne Not da diese Grätsche annimmt, fand ich ein bisschen unglücklich vom Spiel, wie heißt es, der Spielverlauf, ja.
Wenn du auf den Boden gehst, musst du den Ball klären. Das geht gar nicht. Anders geht's nicht. Ich glaube, Abraham hat das mal gesagt, und das ist auch so. Du kannst, das geht so, weil du bist dann auf in einer ganz schlechten Position, weil der Raum hinter dir komplett offen ist.
Ja, du bist
und überleg
raus,
mal,
du bist komplett raus aus dem Spiel.
Ja. Also Grätsche ist ja eigentlich das allerletzte Mittel, um noch was zu verhindern und das hätte es in dem Moment überhaupt nicht gebraucht, der hätte den auch einfach aufnehmen können und dann gehst du halt ins Laufduell und gut, dann kann er theoretisch immer noch an dir vorbei, aber die Chance ist ja viel geringer, als dass er dann auf einmal allein aufs Tor läuft. Und vor allen Dingen die Grätsche, wenn er den foult, dann kann der Schiri auch über Rot nachdenken. Ja? Also
Nein.
Weil Bahoya schon noch ein Stück weg war.
noch einer hinten. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht. Das wäre kein Rot gewesen. Das wäre taktisches Foul. Das wäre wahrscheinlich dunkelgelb gewesen. Je nachdem, wie er reingegangen ist. Aber das wäre kein Rot. Nicht im Mittelkreis.
Ja, gut. Dann muss er aber auch, dann muss er halt auch wegmähen. Also, sorry.
Ja, ja,
dann,
100 Pro.
Dann ja. Mähen halt um. Aber entweder nicht so eine Scheiße.
Entweder du, also der Gegner oder der Ball, aber zusammen darfst du nicht dadurch. Das ist klar. Ja.
Also ich hab da noch zwei Punkte zu den Gegentoren. Also ich muss sagen, ich bin komplett irritiert, dass wir nach unserer Führung, was ja das Beste ist, was uns passieren konnte, ja, übrigens auch ein richtiger Gänsehautmoment im Stadion, also besser konnte es ja nicht laufen. Und dass man dann so hoch verteidigt, so hoch steht, das verstehe ich absolut nicht. Und da ist auch gar nicht, da ist Trainer hin, Trainer her, das hat damit gar nichts zu tun. Da ist auch ein Robin Koch, darf da auf keinen Fall so weit dann da aufrücken. Die Absicherung war da komplett Katastrophe. Nur mit dem Bahoya gefühlt. Das geht absolut nicht. Ich will das 1-1 will ich fast noch so ein bisschen entschuldigen, weil sie dann so ein bisschen Wut hatten und unbedingt dann scheinbar wollten und deswegen so hoch standen. Aber also nach einer Führung dann so da auf, wir hätten einfach tiefer stehen müssen, dann hätten wir unseren Raum auf einmal bekommen und hätten den ausnutzen können. Dann hätte ja St. Pauli gemusst.
Ja, ja. Erstmal Spielberuhigung, Ball halten, Kontrolle.
Du sagst, also es ist wirklich nicht als Angriff gemeint, aber du sagst, das geht, der Trainer kann da nicht. Also es gibt ja auch eine taktische Anweisung, die wird den Spielern vor dem Spiel mitgeteilt, auch in gewissen Situationen so und so reagieren wir. Und wir dann ist das meiner Meinung nach eine taktische Veranweisung gewesen. Also
nein, auf gar keinen Fall. Wenn du also, kannst, der sagt, also wenn ein Trainer der Mannschaft sagt, wenn wir 1-0 in Führung gehen, laufen wir weiter blind an, dann muss er rausgeschmissen werden, aber sofort.
Es geht ja nicht um blind anlaufen. Es geht ja nur darum, wir verteidigen hoch, weil St. Pauli so oder so defensiv steht und wir gehen direkt aufs Zweite. Wir schnüren sie ein.
Nein, das sagt kein Trainer. Auf keinen Fall.
Okay, wir werden es nicht ganz. Wir werden es nicht ganz. Ja, wir werden es natürlich nicht erfahren. So, aber was glaube ich, der Plan ist, oder dass man Pressing auslöst in gewissen Situationen, unabhängig vom Spielstand 1-0-0-0. Und das war schlecht gemacht. In dieser Situation war das ganz schlecht gemacht. Also beim Stand von 1-0. Da habe ich mir noch gedacht, Alter, wir sind doch viel zu weit weg jetzt. Wir rücken jetzt ganz schnell vor auf rechts und sind aber gar nicht nah genug dran, um überhaupt jetzt in einen Zweikampf zu kommen. Also ich will mich hier nicht als Fußballexperte aufspielen, aber dass diese Situation kommt, das war für mich schon 5-6 Sekunden vorher habe ich schon geahnt, oh, wenn wir da jetzt weiter drauf gehen, dann wird's, dann gibt's natürlich Räume. Und ja, den gab's ja dann leider auch. Also dann wurde einfach ein schlechtes Pressing ausgelöst, sagen wir es mal so.
Wirklich, ja.
Dann hätte ich noch was zu den Gegentoren. Emanuel, wie siehst du die Gegentore aus Torwartsicht?
Ja, ich habe mich gewundert tatsächlich beim vor dem ersten habe ich auf Kevin Trapp gewartet. Also ich habe gedacht, ich fand das Rauslaufen in der zweiten Hälfte von ihm viel besser als in der ersten. Und beim zweiten muss ich sagen, ja, ist dann halt Pech. Also der schießt ja schon, der Spieler, also muss er auch auf den Ball reagieren und schießt ja dann Bahoya an. Also da würde ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Aber wenn du es jetzt so explizit ansprichst, was hast du denn gesehen?
Ja, also für mich kommt, also ich muss sagen, das 1-0, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Also,
das 1-1 oder das 2-1?
Das 1-1, Entschuldigung. Das 1-1 sieht komisch aus, weil er wahrscheinlich einen Meter zu weit vorm Tor steht. Aber er spekuliert wahrscheinlich auf Flanke.
Ach so, den Schuss, den würde ich, ja, den Schuss, den, da würde ich ihn entschuldigen. Also der ist einfach sehr, sehr stark. Und den, die fallen ja auch so gut wie nie, die Tore. Also solche Tore.
Also ob er das so wollte, das ist auch fragwürdig. Naja, und ich finde beim 2-1 hat er wahrscheinlich unterschätzt, wie schnell Bahoya ist, dass der so schnell an den Ball kommt, weil sonst kann er drinbleiben und stoppt mit dem Fuß wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja, okay, aber guck, das, also, ist ja schon sehr, sehr komplex, wenn allein wir zwei jetzt schon da auch verschiedene Situationen in den Toren bewerten.
Deswegen frage ich ja, ja einfach immer. Ich fand es ja ein bisschen, also wahrscheinlich hätte Santos es ein bisschen leichter gehabt durch seine Größe, sag ich mal beim 1-1.
Ja. Möglich, ja. Ja, ja. Aber das ist auch ein wirklich gutes Tor, leider. Ne? Also der fällt da ja auch hinten so ins innere Netz, glaube ich, noch. Also ganz krasses Tor, leider. Ja, und am Ende hat St. Pauli, glaube ich, noch eine Chance durch Weishaupt in der zweiten Halbzeit und das war's dann auch, ne?
Ja, am Ende haben wir eigentlich nur diese zwei Dinger zugelassen, ja klar. Wobei St. Pauli natürlich auch eine schlechte Offensive hat und wir haben eigentlich gegen so eine starke Abwehr zwei Tore gemacht. Das kann man auch sehen, aber das hilft halt alles nichts. Ja.
Im Vorgespräch, im sehr kurzen Vorgespräch, hat Marco, wie ich finde, einen kleinen Rettungsanker ausgeworfen in Bezug auf das Freiburg-Spiel. Vielleicht machen wir jetzt einen Haken dran an St. Pauli-Spiel und suchen jetzt mal nach Dingen, die uns Halt und Hilfe geben für Freiburg. Denn da hat Marco was angeteased, also er hat nicht genau gesagt, was es ist, aber was uns in eine vielleicht gar nicht so schlechte Position bringt, und zwar, das ist die Situation des Gegners. Magst du da einmal drüber sprechen, Marco?
Ich würde anfangen, erstmal die Situation zu erläutern. Generell brauchen wir einen Punkt in Freiburg. Generell würde ich das als machbar erachten. Ich sehe Freiburg in einer wesentlich prekäreren Situation, weil ja alle davon ausgehen, dass Kiel abgeschossen wird. Muss Freiburg auf Sieg spielen. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Und mit dieser alten Spielweise von Dino Topmüller über die Flügel mit Tempo, wenn Freiburg aufmacht, werden sich Räume ergeben. Entschuldigung. Das ist genau unser Spiel. Das ist genau das, was uns stark macht. Das ist ein Leipzig-Spiel.
Das führt eigentlich schon zur nächsten Frage. Oder vielleicht beantwortet sie auch schon in Teilen. Startelf so wie gegen St. Pauli demnach, weil der Gegner ein ganz, ganz anderer ist. Oder jetzt Harakiri-mäßig drei Positionen verändern. Wenn ihr die Wahl hättet, wenn ihr Dino Topmüller wärt, wie würdet ihr ins Spiel gehen? Welche Startaufstellung würdet ihr wählen? Gerade im Hinblick auf, okay, wir haben einen anderen Gegner, der gewinnen muss und der auch gerne offensiver spielen möchte, als St. Pauli es tut. Und zu Hause spielt. Das ist irgendwie auch immer noch so ein Ding, das die Heimmannschaft, finde ich, ein bisschen mehr unter Druck setzt, dann performen zu müssen. Also, was würdet ihr sagen? Matthias, du bist Dino Topmöller. Es ist Freitag, 22 Uhr. Was steht in deinem Notizzettel?
Das ist, ich muss sagen, mir fällt es ein bisschen schwer. Ich würde fast nochmal mit der gleichen Aufstellung anfangen. Allerdings ist mein Thema, dass Baroja in so einem kleinen Loch ist. Das ist das Einzige, was mich hindert, das direkt zu sagen, wir fangen mit der Elf an. Ja, ich habe gleich noch ein paar positive Punkte, die uns positiv stimmen könnten. Aber ihr könnt ja nochmal über die Aufstellung sprechen.
Die Sache ist ja auch die, wie verletzt ist Bahoya? Das wird auch die Frage sein, ob er überhaupt volle, sagen wir mal, 70, 80, 90 Minuten gehen kann. Weiß man. Also ich habe noch nichts gehört, sagen wir es mal so. Und wenn Baujan nicht kann, wir haben keine Alternative eigentlich, weil auch, also man könnte mit Brown auf links beginnen, also ins Mittelfeld vorziehen und Diarte als Linksverteidiger. Vielleicht wäre das nicht die schlechteste Variante, damit du diese Kompaktheit in der Defensive wenigstens hast. Die Frage ist, ist Tuta fit? Das ist die nächste Frage.
Gehen wir mal davon aus, okay? Also wir müssen mal davon ausgehen, sagen wir es mal so, damit wir quasi eine Startelf an den Start bringen. Habt ihr offiziell irgendwas von der Eintracht verlauten hören? Nee, ne?
Nee,
Zum
bis jetzt gar
Gesundheitszustand?
nichts.
Okay.
Ich wünsche denen, dass die heute Urlaub haben.
Ja, ich weiß auch nicht, wann die freie Tage haben, aber wäre vielleicht nicht so schlecht. Zur Erinnerung, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg, Matthias. Hinspiel 4-1 gewonnen, Rückstand durch Doan und dann aber noch, also es war in der 37. und dann haben wir in der 43. durch Koch noch den Ausgleich gemacht und dann war Pause und dann haben wir 4-1 gewonnen. Ein Tor Marmoush, also das können wir vielleicht abziehen, aber immerhin drei Torschützen, die nicht Marmoush waren, auch schon mal gut. Ja, Matthias, du hast eben schon angeteased, dass es noch Dinge gibt, die dich positiv stimmen. Ich nehme mal an, ein Kieler Sieg in Dortmund ist es nicht.
Ach so, ich muss noch einfügen, ja, keine Grüße gehen raus an den Schwesterclub aus Offenbach, die Kack-Leverkusener. Also echt danke für nichts, ja. Aber scheißegal, wir müssen auf uns
Schieben.
gucken, ja.
Ja,
Also nee,
klar.
mich stimmt, wie du schon erwähnst, das Hinspiel positiv, weil wenn man eine Mannschaft einfach schon mal besiegt hat, das zeigt ja auch immer so ein bisschen schon mal, da gab es schon mal einen Vergleich. Ja, liegt die Mannschaft einem oder nicht? Genauso wie St. Pauli uns im Hinspiel auch nicht so gelegen hat, muss man ja auch sagen. Da haben wir uns auch gerade über mit dieser 1-0, mit diesem 1-0-Sieg da über die Zeit gerettet. Nee, also erstmal hat Freiburg ein negatives Torverhältnis und stehen trotzdem auf dieser Position. Das weiß ja jetzt mittlerweile, glaube ich, jeder. Aber dann haben sie auch gegen die Top 7 nicht gewonnen bis jetzt, ja. Von den 8 Spielen in der Rückrunde haben sie 7-mal nur mit einem Tor Differenz gewonnen. Also, das sind halt die kompletten Minimalisten. Dazu, ich weiß nicht, wie lange sind wir ungeschlagen? Ach, es kommt auch noch hinzu, ja.
Ich gucke jetzt mal auf alles, auf was ich mich berufen kann. Ist und bleibt die Rückrundentabelle. Und da stehen wir 4 Punkte hinter Freiburg. Die haben ein Torverhältnis ähnlich wie wir in dieser Rückrunde. Also 23 zu 20 haben die und wir haben 25 21. Also das gibt sich nicht viel. Offenbar gab es in der Rückrunde keine Klatschen wie in der Hinrunde für Freiburg, weil ansonsten kommt ja dieses Torverhältnis irgendwie nicht zustande. Und dann gucke ich jetzt nochmal schnell auf die Heimtabelle. Da ist Freiburg Sechster. Mit 30 Punkten. Ja. Wir übrigens Zweiter. Also, ich will sagen, wir haben, glaube ich, gegen die Kleinen in dieser Saison eigentlich wenig bis gar keine Punkte gelassen, sind Tabellenzweiter, was die Heimtabelle angeht und spielen Sonntag 2-2 gegen St. Pauli. Statistik schön und gut, aber dass Freiburg gegen keinen da oben gewonnen hat, Matthias, das gibt mir noch die meiste Hoffnung, obwohl das auch wieder so prädestiniert dafür wäre, dass wir die Ersten sind, die von denen geschlagen werden, ey.
Ja, wobei ich will mir das gar nicht anhören. Weißt du, die Vergangenheit ist ja das Unlogischste oder Rationalste, was es geben kann. Wenn ich das immer höre, ja, das ist so bei der Eintracht, ja, ich kann es nicht mehr
Ja,
hören, ja, das ist halt, ist ja
ist
komplett,
klar,
und das will
stimmt.
ich auch gar nicht, dass das eingeredet wird, so dem Team. Die meisten wissen gar nicht, wie die Eintracht früher Aber teilweise war die gar nicht bei denen auf dem Radar, glaube ich, die Eintracht.
Man darf nicht vergessen, die Freiburger haben auch schon oft genug, die waren ja auch dann und wann mal in der Champions League Verlosung und haben es dann auch nie geschafft. Ich glaube, dass sie da auch mal so ein, ich habe es irgendwo aufgeschnappt, in jüngerer Vergangenheit haben sie es auch nochmal irgendwo am letzten Spieltag verkackt, in die Champions League zu kommen. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es ist nur
Ich glaube,
wenige
11,
Jahre
12.
her. Okay, doch ein bisschen länger her. Aber
War das nicht Schalke? Gegen Schalke?
ja,
War das nicht
genau.
das?
Ja.
Ich habe den Tweet auch gesehen.
Also,
Wer, wenn
es
nicht du?
ist. Ja, genau. Gibst du, du hast doch Twitter gegründet.
Deswegen bin ich in Thailand.
Übernommen, übernommen.
Ja, übernommen.
Auch
Wenn man so
keine
viel
Grüße.
Macht hat, Marco, kann man da nicht einen Schiri bestechen? Ich will wirklich in die Champions League, auch mit unfairen Mitteln. Ist jetzt egal.
Also für die deutsche Bundesliga wäre es ja auch nur allzu gut. Also machen wir uns nichts vor.
Ja. Also gut, aber niemand geht davon aus, dass der BVB das verkackt gegen Kiel, ne? Also dass die anfangen, unentschieden zu spielen, ist ja völlig ausgeschlossen eigentlich. Oder hat da irgendeiner tatsächlich einen Funken Hoffnung?
Ja, die gewinnen mit einem Tor und wir verlieren mit einem und dann reicht's auch.
Sowas, aber Kiel war bis zu diesem Spieltag echt unangenehm. Die haben, ich glaube, sogar Leipzig auch geschlagen. In Leipzig sogar, glaube ich. Also die waren echt da gut dabei. Die haben richtig Dampf gemacht. Dass die jetzt wirklich schon abgestiegen sind, sicher, ist halt echt Kacke für uns. Weil sonst hätte ich doch schon wenigstens einen Punkt Gewinn von Kiel gesehen. Wenn sie noch rennen müssen. Jetzt natürlich ist die Chance wesentlich geringer und tendiert wahrscheinlich
Gegen
gegen
Null.
Null.
Hilft es euch, dass Kiel gegen Dortmund im Hinspiel 4:2 gewonnen hat? Gibt euch das ein bisschen mehr Hoffnung?
Wie gesagt, wenn für sie es noch um was gehen würde, absolut,
Ja,
dann würde ich das sehen. Aber da jetzt der Ofen aus ist, es geht, ja, es geht natürlich, Spieler wollen sich noch positionieren, aber ich glaube nicht, dass es noch groß Unterschied macht. Sie wollen die sich auch nicht verletzen.
das glaube ich nämlich auch. Sie wollen sich nicht verletzen. Aber
Nee, das würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube einfach, wenn das jetzt in Kiel wäre, dann hätte ich noch minimale
das.
Chancen, ja. Aber im Westfalenstadion, ich weiß nicht. Machen wir uns nichts vor.
Warte, wo hat Dortmund die Meisterschaft verspielt?
Zu Hause gegen Mainz.
Danke, danke, danke.
Danke. Lass der Druck auch sehr hoch.
Ja, also man darf es nicht vergessen, ne? Das ist für ein BVB, wenn die das verkacken. Also das ist ein Millionen, Millionen, Millionen Spiel für die.
Ja, aber der BVB kann
Eine
das eine
Saison.
Saison. Ja,
Ja, aber
aber
wollen sie es
nein,
ja
nein, nein,
trotzdem
wollen
nicht.
nicht.
Das
Nein,
wird denen schon
natürlich
sehr
nicht.
wehtun. Das
Ja,
wird denen schon sehr wehtun, ja.
aber allein die Aufholjagd, dass sie wieder doch noch nach Europa gekommen sind, das ist schon
Ja.
das ist schon
Ja, Hut ab. Also,
großes.
muss man schon
Ja.
sagen.
Das
Ja, nix Hut ab. Nervt mich.
die haben so oder so Schadensbegrenzung ist sicher bei denen.
Naja, aber wenn sie sich nicht für die Champions League qualifizieren, dann ist denen auch egal, ob sie in der Europa League oder Conference League am Ende landen. Also ja, ist dann,
Nein, nein, nein,
also
nein, 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 nein. Das ist ein finanzieller
ja, nein. Ja, nein, das ist schon klar.
Unter.
Aber dass die Saison kacke ist, also
Ja,
das.
aber die Saison war die bis also Dreiviertel der Saison war halt Kacke.
Ja.
Da kannst du jetzt nichts mehr machen.
Also was mich jetzt gerade irgendwie am meisten anstrengt, ist, dass heute Montag ist und am Samstag ist erst das Spiel. Und man kann das jetzt wirklich für sich drehen und aber auch, man kann sich selbst in eine positive Stimmung bringen oder es versuchen. Man kann aber auch genauso gut sagen, Alter, Kacke. Und sich schwarz ärgern. Aber bleiben wir mal vielleicht bei den Dingen, die Hoffnung machen. Freiburg hat den größeren Druck. Und das müssen sie erstmal aufs Parkett bringen. Die Spielweise liegt uns mit den schnellen Außen, die wir haben, kommt uns, also diese Schnelligkeit der Raum, das werden wir kriegen. Diese Situation werden wir haben. Und wir haben das Hinspiel gewonnen, also für die Mannschaft, hey, wir haben die schon mal geschlagen und auch recht deutlich, so, wir können die bezwingen.
Vergesst nicht dieses Déjà-vu-Erlebnis von Dortmund.
Ja, okay, also ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz so hochhängen wie eine Meisterschaftschance, aber natürlich schon.
Das ist schon was. Das wird im Hinterkopf bei einigen Spielern sein.
Die Fallhöhe ist ähnlich hoch wie bei unserem Spiel jetzt.
Oh Gott! Oh Mann, ey.
Am Ende ist es ja auch so, wenn man in die Champions League einziehen will, dann schlag fucking Freiburg. Machen wir uns nichts vor. Oder verlier nicht gegen fucking Freiburg.
Ja.
Also. Disrespect, ja.
Aber ein Punkt
muss drin sein.
Muss in Freiburg drin sein. Und die Qualität. Wir sagen das eigentlich jede Saison. Das ist der stärkste Kader, den Eintracht Frankfurt je hatte. Aber es ist noch nun mal so, dass die Entwicklung so ist und dass jedes Jahr ein stärkerer Kader auch in der Breite da ist. Und diese Spieler müssen diesen Druck wenigstens für dieses eine letzte Spiel standhalten, und das kann man auch erwarten. Das sind viele, viele gestandene Spieler, die bei uns in der ersten Elf stehen.
Ja. Ja. Und das ist ja halt auch eine Herausforderung, die du als Fußballprofi in den allermeisten Spielen hast, im Kleinen wie im Großen, aber ob für dich persönlich, aber auch fürs Team, für den Club, Druck ist dein Tagesgeschäft. Also du hast den Druck im Training richtig gut zu performen, damit du überhaupt in den Kader kommst oder in die Startelf, damit du, so, da fängt es ja schon an, irgendwie immer dem Wettbewerb ausgesetzt zu sein, auch schon in der eigenen Mannschaft. Und am Ende willst du doch auch diesen Druck haben, oder? Ansonsten kannst du ja Hobbyliga spielen. So, also das sagt dir auch jeder Kreisliga-Trainer, wenn es um was geht und du im Saisonfinale bist. Am Ende gehst du doch auch zum Training und investierst deine Zeit und deine Leidenschaft, damit du in solche Positionen kommst, in denen es um was geht. So. Und sei doch froh, dass du jetzt so ein Spiel hast im Vergleich zu, ja, wir sind Zehnter und ist egal, was heute passiert. So. Das ist so ein Ansporn für so eine junge Mannschaft. Und wir hoffen wir einfach, dass sie diese Probe bestehen. Also erfahrene Spieler, klar, haben wir natürlich, aber wir haben auch sehr viele Junge, deswegen geht's raus, spielt Fußball, freut euch auf das Spiel. Jetzt habe ich euch totgelabert. Jetzt ist es soweit. Aber so ist es doch, oder?
Ich denke, wir sind nicht so negativ und auch nicht so gehemmt, wie wir sein könnten. Schon, obwohl direkt einen Tag nach dem Spiel wir aufnehmen. Also das, ich glaube auch nicht, dass wir uns das schönreden. So, dass die Frage ist halt, kann die Mannschaft das genau, kann die ganze Mannschaft überhaupt so, oder das der Staff inklusive Mannschaft so denken?
Ja. Es ist ja wirklich, wir haben doch gar nichts verloren. Wir sind immer noch in der Pole Position. Es hat sich gar nicht, im Endeffekt gar nichts groß geändert. Wir haben es immer noch in der eigenen Hand.
Ja. Ja, das stimmt.
Und
Wir haben es immer noch in der eigenen Hand.
das muss Dino Topmöller und auch die Führungsspieler und Staff in die Mannschaft transportieren. Dieser Gedanke. Es ist gar nicht so klar. Spielt einfach euer Spiel. Und dann wird alles gut.
Wir haben die letzten 5 Bundesligaspiele nicht verloren. So. Geht raus. Es gibt keinen. Wir haben wirklich die beste Ausgangsposition. Das darf man nicht vergessen. So, und mit diesen gemischten, aber dennoch positiv gestimmten Gefühlen, wenn niemand mehr was hat, Männer, machen wir hier den Deckel drauf, würde ich sagen.
Und du genießt deinen Urlaub.
Ajo. Ja, das mache ich. Bis Samstag 15:30, dann ist schon die Spannung. Also bis Samstagmittag eher, dann ist die Spannung da. Also.
Also wir hoffen einfach auf eine ja, turbulente nächste Folge.
wisst ihr, was ich glaube? Ich könnte, was auch so richtig geil Eintracht wäre. Dortmund führt zur Pause 4-0 gegen Kiel. Am Ende steht 7-1. Ja, Freiburg führt so eklig lange, so mit einem Tor oder sogar 2-0. Und wir rumpeln uns in der Nachspielzeit in Freiburg zum Unentschieden. Weißt du, genauso. Und dann gehen wir mit 3 Unentschieden aus den letzten 3 Spielen. So
Ich
robben wir uns
sage
mit den.
dir,
Und Elly Wahi macht einen Fallrückzieher,
ja. Ja,
ich
Elly Wahi packt einen aus. So.
hab gedacht, Knauf macht eine Übersteige von Fjörtoff. Ja, also es wird großes Kino auf jeden Fall.
Abgemacht.
Es wird
Wir
großes
können
Kino.
letzte Spieltage.
Ja,
Fertig.
absolut. Absolut.
Das ist ein schöner Folgentitel. Wir können letzte Spieltage. Das können wir wirklich.
Auch
Also
das
auf
sollte.
geht's.
Auf geht's. Auf geht's. So. Gut, Männer. Vielen Dank für diese realistische Folge mit ein bisschen Witz und Charme hinten raus und frohen Mutes. Es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Hinterher kann man immer meckern, aber vorher, jetzt ist die falsche Zeit. Jetzt müssen wir
Ja.
nach vorne schauen. Alles
Absolut.
klar.
Sehr gut.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, glaube ich, auf die nächste Folge.
Macht's gut, Jungs.
Macht's gut.
Dann,
Tschüss.
ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.